Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle herzlich begrüßen, auch an diesem Abend. Und ja, wir haben ganz sicher eine herausfordernde und ein leider auch aktuelles Thema vor uns. Einfach deshalb, weil eben Mystik, Meditation, die Suche nach Erlebnissen und Erfahrungen mit Gott, nach einer Vereinigung mit Gott, immer mehr auch in unserer westlichen Christenheit um sich greifen und ein Stück weit wirklich auch ein Ersatzangebot darstellen, das liberale und liberal gewordene evangelikale Christen der echten Herzensfrömmigkeit, der echten Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus Christus entgegensetzen. Das hat ja angefangen, mit dem Jahr der Stille so richtig offenbar zu werden, wobei es war natürlich schon viel früher in Ansätzen vorhanden, dass also so mystische Techniken, Meditationstechniken in der Christenheit, unter den Evangelikalen auch, selbst ein bisschen bibeltreue Kreise propagiert wurden. Das Jahr der Stille 2010 war so ein Anlass, wo das mal ziemlich konzentriert und vertieft getan wurde. Und das hat, denke ich, manche Gläubige auch aufgeweckt, was da hier Neues und doch Uraltes überhaupt verkündet wird und angepriesen wird. Und das ist ein Punkt, wo wir einfach gefordert sind, auch geistlich zu unterscheiden, zu prüfen, zu sehen, was wirklich auch an verführerischen Dingen in unsere Kreise hineindringt, bis hinein eben auch vielleicht in unser persönliches Umfeld. So ein Beispiel für Mystik ist zum Beispiel das sehr beliebte Andachtsbuch »Ich bin bei dir« von Sarah Young, ja, einer amerikanischen Bestsellerautorin. Das ist 26 Millionen Mal weltweit verkauft worden, ich glaube in Deutschland auch schon in der 10. Auflage, ich denke über 100.000 Mal verkauft worden. Und Platz 1 der Bestsellerliste unter den evangelischen christlichen Büchern, ja, der Inhalt sind angebliche Botschaften von Jesus, die einer Frau diktiert wurden, die da sich ganz leer gemacht hat und gehört hat auf die Stimme Gottes in ihr und hat es niedergeschrieben, was sie gehört hat. Und daraus entstanden dann also so Andachten, die vor allen Dingen viele Frauen, christliche Frauen, sehr gern lesen und begeistert sind davon. Obwohl man sagen muss, das ist eigentlich ganz klar und deutlich Spiritismus, der hier betrieben wurde. Ja? Also nur so ein Schlaglicht, wo man merkt, hier werden plötzlich Dinge in die christlichen Gemeinden und Kreise hineingebracht, die eigentlich dem wesensfremd sind. Wir wollen heute Abend darüber reden, der Irrweg der heidnischen Mystik und die Entstehung der christlichen Mystik in der katholischen Kirche. Das ist also sozusagen der Anfang von allem. Und auch ein bisschen klären, was ist überhaupt Mystik. Und dann das nächste Mal, das wird sicher auch sehr interessant und für einige aufschlussreich werden, die Mystik in der evangelischen Christenheit und unter den Evangelikalen heute. Mystik in der evangelischen Christenheit, das fing an schon mit der Reformation. Da gab es damals schon mystische Nebenströme in der Reformation und danach im Pietismus sehr stark. Dann in der Heiligungsbewegung gab es mystische Einflüsse. Und dann eben in dem modernen Evangelikalismus wieder ganz neu aufgelegt. Ja, wie sieht es konkret aus? Warum beschäftigen wir uns mit heidnischer und katholischer Mystik? Nun, wie gesagt, im Laufe dieses Jahres der Stille kamen also Dinge heraus, dass von der Allianz von führenden evangelikalen Kreisen und Persönlichkeiten plötzlich Techniken der heidnischen und der römisch-katholischen Mystik für evangelikale Gläubige empfohlen wurden zur Vertiefung des Glaubenslebens. Ich werde hier nur ein paar grobe Beispiele nennen. Übernächsten Donnerstag werde ich ein bisschen mehr einzelne Zitate bringen. Tatsache ist, dass da landeskirchliche Pfarrer zum Beispiel angeboten haben, Atemmeditation, wo man sich in einen ostasiatischen Meditationssitz setzt und dann wird man immer ruhiger und konzentriert sich auf den Atem und dann sagt man sich, ich atme ein die Kraft Gottes und ich atme aus meine Sünden und alles Belastende. Und so versenkt man sich dann im Lauf der Zeit in einen meditativen Zustand, wo man angeblich Gott näher kommt. Ja? Andere Evangelikale haben wirklich auch richtige Übungen aus der heidnischen Yoga- und Tai-Chi-Mystik, der chinesischen Mystik und Meditation, angeboten für Christen zur Vertiefung ihres Glaubenslebens. In führenden evangelikalen Gemeinden in Amerika wird längst Yoga für Christen angeboten, ja, als eine Form, um Gott näher zu kommen, sich zu entspannen und Vertiefung des geistlichen Lebens zu erreichen. Also diese Dinge sind nicht weit weg von uns, wie man vielleicht meinen mag, sondern die sind seit einiger Zeit, werden die immer stärker propagiert. Erst recht natürlich römisch-katholische Mystik. Evangelikale sieht man, gerade im Jahr der Stille wurden also Empfehlungen ausgesprochen für die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Das war der Gründer der Jesuiten, einer der schärfsten Todfeinde jedes wahren Glaubens und der wahren Gläubigen. Ja, die haben also viel Blut letztlich auch auf dem Gewissen, die Jesuiten, im Lauf ihres Kampfes gegen die Reformation und die wahren Gläubigen. Und diese Meditationsübungen, die Elitearmee des Katholizismus zurüsten sollten, gegen die Evangelischen zu kämpfen, die werden heute für die Evangelischen als spirituelle Vertiefung angeboten. Genauso auch von Bill Hybels, Rick Warren und vielen anderen prominenten Evangelikalen wird die sogenannte Praxis der Gegenwart Gottes von Bruder Lorenz, einem katholischen Mönch aus Frankreich, aus dem 18. Jahrhundert, ganz warm beworben. Das sei eine ganz wichtige Sache, um die Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen, dass man also diese katholischen Meditationspraktiken betreibt. Ja? Das ist also einfach so die Situation. Diese Dinge sind in letzter Zeit viel verstärkter noch eben hineingetragen worden in evangelikale Kreise. Und das sollte uns ein Anlass sein, einmal geistlich darüber nachzudenken, was wird denn da eigentlich uns nahegelegt? Wie ist es geistlich zu beurteilen? Das ist ja immer unsere Frage. Wir sollen alle Dinge prüfen und beurteilen, und zwar anhand der Heiligen Schrift. Ja, wir sollen nicht einfach irgendwelche Praktiken, irgendwelche Lehren, irgendwelche Geistesbotschaften übernehmen, sondern wir sollen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. 1. Johannes 4,1. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe heute Abend und dann im übernächsten Donnerstag tun. Vielleicht zunächst mal eine Klärung auch dieser zentralen Stichworte Mystik und Meditation. Die sind ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Was versteht man unter Mystik? Nun, Mystik kommt aus dem griechischen Mystikos, geheimnisvoll verborgen, und ist auch verwandt mit Mysterion. Das ist das griechische Wort für Geheimnis. Das steht übrigens, ist der Name der Hure Babylon, ja, Mysterion, Geheimnis. Und Babylon, die Große, und das ist durchaus auch ein Zusammenhang da vorhanden, das werden wir noch sehen. Also Mysterienkulte waren in der Antike geheime religiöse Gruppierungen, Sekten, Kirchen des Heidentums, in denen interessanterweise regelmäßig irgendein heidnischer Gott in seiner Menschwerdung und seinem Tod gefeiert wurde und verehrt wurde und seiner Auferstehung. Das ist also ganz interessant. Der Teufel hat im Grunde in diesen falschen Religionen etwas von dem Heilsratschluss Gottes, von dem, was Gott in Christus später tun würde, ein Stück schon vorwegnehmend nachäffen wollen. Ja? Und das ist ganz interessant, diese Mysterienreligionen waren davon ausgegangen, dass man Heil bekommt, indem man eins wird mit dieser Gottheit. Das konnte vielleicht Äskulap sein oder Hermes oder wie auch immer. Verschiedenste Gottheiten hatten da verschiedene Mysterienkulte. Und da ging es aber immer um Schauen, Erleben und um ein Einswerden mit der Gottheit. Ja, und das ist eigentlich auch ein Wesenszeichen der Mystik insgesamt. Es ist eine Geheimlehre. Das ist nicht für jeden, sondern nur für Eingeweihte, für besondere Leute. Und auf der anderen Seite ist das Ziel, mit der Gottheit eins zu werden, mit ihr zu verschmelzen, ein ekstatisches Erlebnis zu erlangen, wo man sich sozusagen eins mit der Gottheit fühlt. Ja? Das war der gemeinsame Kern, nicht nur dieser asiatisch-griechisch-römischen Mysterienkulte, sondern eben auch anderer mystischer Religionen. Ganz bekannt ist eben der Hinduismus geworden, der ja inzwischen auch im Westen missioniert, über Yoga-Kurse und Yoga-Lehrer, über alle möglichen Gurus. Und der Hinduismus ist auch eine heidnische Religion, die letztlich den Menschen dahin bringen will, dass er verschmelzt mit der Gottheit, wobei die Gottheit im Hinduismus gibt es ja Millionen und Abermillionen Götter ganz verschiedener Art. Und Yoga zum Beispiel ist eben auch eine Meditationstechnik, die von indischen Mystikern eingesetzt wird, um sich mit diesen falschen Gottheiten zu vereinigen und mystische, ekstatische Erlebnisse zu erlangen. Ekstase muss ich vielleicht auch erklären. Ekstase heißt ein Außer-sich-Sein, dass das Normalbewusstsein ausgeschaltet wird und der Mensch in übersinnlichen Erlebnissen und Erfahrungen schwelgt. Solche Erfahrungen können zum Beispiel Licht sein, dass man ein übernatürliches Licht sieht, ja, dass man plötzlich intensive Farben sieht. Übrigens genau das, was Drogensüchtige erleben. Das erleben meditierende Mystiker genauso. Bis hin zum Schauen von Engeln, von irgendwelchen himmlischen Regionen und Wesen, die sie angeblich sehen. Das gehört also mit dazu. Und auf der anderen Seite eben auch oft eine Auflösung des Wachbewusstseins. Das gehört eigentlich auch immer dazu, dass sozusagen der normale Verstand, mit dem wir die Realität filtern und einordnen, der muss ausgeschaltet werden, damit man sozusagen in die Geisteswelt hinein versetzt werden kann. Ja? Das sind also so gemeinsame Dinge. Da gibt es eben auch im Islam den Sufismus. Es gibt im Judentum die Kabbala und den Chassidismus, auch ein hochdämonisches, mystisches System. Zen-Meditation im Buddhismus ist auch relativ bekannt geworden. Ja. Die haben zum Teil unterschiedliche Techniken, aber das Ziel ist eigentlich immer das Gleiche. Wie gesagt, die Auflösung auch der Einzelpersönlichkeit in der Gottheit, wie auch immer sie verstanden wird. Im Buddhismus ist es eine atheistische Gottheit, das heißt, es wird eigentlich gesagt, man löst sich ins Nichts auf und erkennt, dass man eigentlich nur Illusion war als Person und alles andere ist auch nur Illusion. Und in dem Moment, wo man sich ins Nichts aufgelöst hat, ist man identisch mit der Gottheit. Ja, das ist also die Erleuchtungserfahrung der Buddhisten. Ja, eine sehr verführerische Sache, der viele sinnsuchende Westler, die vom Christentum nichts wissen wollten, erlegen sind. Ja, auch große, bekannte Leute, die Beatles zum Beispiel, hatten so einen Guru, der mit ihnen meditiert hat, ja, und eine ganze Reihe anderer Rock- und Popgruppen hatten auch solche hinduistischen, mystischen Gurus und Seelenführer oder Verführer. Ja, das Ziel ist eben das Einssein mit der Gottheit und die Gottheit wird im Regelfall nicht persönlich aufgefasst, sondern als ein unpersönliches, allumfassendes Etwas. Ja, das ist ganz wichtig, denn ganz im Gegensatz zu der biblischen Offenbarung des personalen Gottes, des Vaters unseres Herrn Jesus Christus, des Schöpfergottes, ist die mystische Gottheit unpersönlich, anonym und auch unbegreiflich, überhaupt nicht irgendwo fassbar. Außer eben durch das mystische Erleben, also nicht in Worte fassbar, nicht irgendwo, sodass es sich bestimmt offenbaren würde, sondern ist nebulös. Und es ist interessant, die mystische Gottheit umfasst immer auch Licht und Finsternis, Böses und Gutes. Ja? Im Gegensatz zu dem Gott der Bibel, der ganz klar sagt, da gibt es keine Finsternis, sondern nur Licht in Gott. Ja, dann gab es eben auch die christliche Mystik und die kommt aus der heidnischen Mystik. Da haben sich also Anhänger dieser Mysterienreligionen dann eben zum Christentum gewendet, bekehrt kann man eigentlich nicht wirklich sagen, und haben dann eben ihre mystischen Praktiken im Gewand des Christentums fortgeführt. Das waren eben schon im 2., 3. Jahrhundert solche Heiden, die in die damals schon nicht mehr klarstehende frühkatholische Kirche hineinkamen und dort eben auch dann bald mystische Bünde gründeten. Dann kam das Mönchtum auf, die Eremiten, da werde ich nachher noch etwas ausführlicher drauf kommen. Aber das Christliche, die christliche Mystik in der katholischen Kirche ist im Grund ganz eng verwandt mit der heidnischen Mystik. Auch da ging es um eine Vereinigung mit der Gottheit und um ein ekstatisches, ein außer sich seiendes Erleben und Spüren und Fühlen und Schauen der Gottheit. Die Bibel sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Von dem Herrn Jesus heißt es ausdrücklich, an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn nicht seht. 1. Petrus 1. Und diese Leute wollen schauen und sie wollen eben eins werden mit Gott. Und das erinnert jeden Christen an die Schlange, die in 1. Mose 3 diese teuflische Verheißung gibt, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist genau eigentlich das Wesen der Mystik, dass sie diese böse, täuschende, trügerische Verheißung versuchen wahrzumachen. Und da werden wir auch noch drauf kommen, dass die Bibel das ganz anders lehrt. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen, in jeder Mystik gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, das Ziel ist ja Erleuchtung und Vereinigung mit der Gottheit. Es wird fast überall gesagt, zunächst einmal muss ein Reinigen geschehen. Ja? Das heißt, es muss durch Askese, durch Weltverleugnung, durch Übungen, durch Enthaltsamkeit oder sogar Selbstkasteiung, Selbstverletzung, das leibliche Wesen ein Stück zurückgedrängt werden. Ja, also es gibt manche, die geißeln sich selber, römische Mystiker, die haben sich selber gepeitscht, bis sie blutig wurden. Ja, manche haben sich Ketten um den Leib gespannt, die immer Dornen in ihren Leib hineingestoßen haben bei jeder Bewegung, um praktisch ihren Leib zu vernichtigen und den Geist irgendwie für höhere Sphären zu öffnen. Ja, das gibt es eben auch im Yoga und im Zen-Meditieren. Ja, das ist, die Meditationen sind eigentlich nur ein Teil von diesen vorbereitenden Übungen für die mystische Erleuchtung oder Vereinigung mit der Gottheit. Ja, dass man dann eben sein Denken entleert und den Verstand ausschaltet, um praktisch frei zu werden für diese Geistererfahrungen, die man dann eben bekommt. Was auch fast überall der Fall ist, ist eben, dass es spirituelle Führer, Gurus gibt, Erleuchtete, die die Suchenden eng betreuen und denen sie auch folgen müssen, weil interessanterweise in fast allen mystischen Richtungen ganz deutlich gewarnt wird, wenn du diesen Weg einschlägst, dann werden dir auch gefährliche Situationen begegnen, wo du deinen Verstand verlieren kannst, wo du von irgendwelchen böswilligen Geistesmächten womöglich gefangen genommen wirst und hinters Licht geführt wirst. Deswegen brauchst du einen Seelenführer, der dich davor bewahrt und der selber eben auch schon diese tieferen Weihen erlebt hat. Also das sind so Grundzüge der Mystik, eben Reinigung, Askese, besondere Übungen für die Erleuchtung und dann eben auch der spirituelle Meister, der eben dann der römisch-katholischen Mystik Spiritual hieß, ja, und bei den anderen eben Guru. Aber die Rolle ist eigentlich genau die gleiche. Meditation, das ist das zweite Stichwort, kommt eben von dem lateinischen meditari, nämlich nachsinnen, nachdenken. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Meditatio war auch zunächst einmal in dem religiösen Vokabular eigentlich das christlich gemeinte Nachsinnen über das Wort Gottes, über den Herrn, so wie wir es auch im Psalm 119 zum Beispiel finden. Ich sinne nach über dein Wort. Völlig biblisch. Aber später, besonders eben unter dem Einfluss der neuheidnischen Mystik, die ja seit den 60er Jahren im Westen immer stärker auch Fuß gefasst hat, da wurde das Stichwort Meditation sehr deutlich zu etwas Esoterischem. Es ging also um eine Technik, um das Bewusstsein, das Normalbewusstsein auszuschalten und zu überwinden und zu einem übersinnlichen Erleuchtungsbewusstsein zu kommen. Ja? Und das ist sehr stark vom Buddhismus geprägt gewesen, auch in den letzten Jahrzehnten. Eben gerade zum Beispiel im Fremdwörterduden gibt es jetzt als zweite Bedeutung verzeichnet geistig-religiöse Übung, besonders im Hinduismus und Buddhismus, die zur Erfahrung des Innersten selbst führen soll. Ja, so steht es also jetzt im deutschen Wörterbuch schon drin, im Sinne dieser östlichen Religionen. Ja. Ein esoterisches Lexikon der Meditation definiert so: Sammelbegriff für eine Vielzahl von religiösen Übungen, die von der Methode her oft sehr verschieden sind, alle jedoch das gleiche Ziel haben, das Bewusstsein des Übenden in einen Zustand zu versetzen, in dem es zu einer Erfahrung des Erwachens, der Erleuchtung kommen kann. Ganz ähnlich ist auch der Begriff Kontemplation, den man auch manchmal hören kann, Betrachtung, nachsinnendes Betrachten. Auch das wird eben von der katholischen Kirche her inzwischen sehr stark für eben esoterische Meditation verwendet und nicht für ein ganz normales Nachdenken. Ja, da gibt es eben geistige Übungen zur Bewusstseinserweiterung, die von den Meditierenden angeführt werden, und zwar sowohl in der römischen Kirche als auch in den heidnischen Religionen. Es gibt zum Beispiel Sprüche von Lehrern oder Rätselworte, Koan in der Zen-Meditation, Vertiefung in Bilder, das Meditieren vor Ikonen, ja, das ist in der Ostkirche besonders beliebt, aber inzwischen auch bei den Evangelikalen. Ja, das ist ja interessant, dass also der damalige Direktor der Liebenzeller Mission, Hans-Peter Wolfsberger, ein Haus der Stille eingeführt hat in Liebenzell, wo er praktisch Ikonen und Kerzen aufgestellt hat, damit die Evangelischen und Evangelikalen einmal lernen zu meditieren. Ja. Und es gibt also immer mehr Kerzen, Licht, aber eben auch zum Beispiel wiederholtes Aufsagen von bestimmten Gebetsformeln oder Mantras. Ja, da gibt es eben die heidnischen Mantras, es gibt aber auch christliche Mantras, und da gehört auch das sogenannte Herzensgebet dazu, das heute immer wieder und immer mehr propagiert wird von Evangelikalen. Ja, dieses Herzensgebet lautet zum Beispiel: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Was an sich ein gutes Gebet wäre, aber das soll man etwa 1000 Mal am Tag vor sich hin plappern. Ständig. Während man arbeitet, während man Auto fährt, ständig vor sich hin. Und damit wird es zu einer verderblichen, magischen Technik. Ja, wenn man die ganze Zeit sowas macht, irgendwann mal kommt man in einen anderen Bewusstseinszustand. Und das ist da der Sinn, und das ist eben genau ein Mantra, wo der Herr Jesus sagt: Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Das ist genau das, was hier propagiert wird. Nun, diese geistigen Übungen werden meistens verknüpft mit Körperübungen. Ja, der Körper wird da bewusst mit einbezogen, und das gehört zum Beispiel vor allen Dingen Atemübungen dazu. Und das wird gerade überall propagiert. Ja. Achten Sie auf Ihren Atem. Ja. Atmen Sie bewusst ein, atmen Sie bewusst wieder aus. Werden Sie langsamer, spüren Sie Ihren Körper, spüren Sie, wie die Energie durch Sie strömt. Ja? Und dann kommt man in so ein magisches Ding rein, und dann, wie gesagt, atmen Sie kosmische Energie ein, atmen Sie alles Negative aus und wieder ein und wieder aus. Und das 500 Mal, und dann ist man rübergeschnappt. Ja? Ich sage es jetzt mal ein bisschen hart. Ja? Aber das sind genau diese Dinge, die heute von christlich klingenden Leuten, von Pfarrern, von Predigern, von Schriftstellern aus dem evangelikalen Bereich empfohlen werden. Wir werden da nächstes Mal noch konkrete Beispiele hören. Also da geht es dann auch um bestimmte Haltungen, das Sitzen im Sasen, dann auch Lotussitz ist ja ganz bekannt im Yoga. Es gibt auch Bewegungsübungen, meditativen Tanz. Ja, das machen die Sufis, das macht auch Qigong oder Tai Chi, habe ich auch mal gemacht. Ich war in diesen ganzen Dingen früher auch ein Stück drin und habe das auch zum Teil selber versucht. Ja, dann wird immer wieder gesprochen von einer Urenergie, Chi, Prana, Kundalini, die angeblich eben im Kosmos ist und die dann durch den Körper, durch diese Übungen in den Körper einfließt und dann auch die Erleuchtung fördert. Ja, also da gibt es dann diese Chakras, diese Energiestufen, wo die Kundalini-Energie immer weiter aufsteigen kann. Hier oben zwischen der Stirn, dort wo die Hindus den Punkt hinmalen, dort ist auch so ein wichtiges Chakra-Energiezentrum. Und das sind diese Vorstellungen, die letztlich von einem persönlichen Gott völlig weggehen, die davon ausgehen, der Kosmos ist erfüllt von einer unpersönlichen Kraft und die gilt es anzuzapfen für die eigene spirituelle Erleuchtung. Ja? Aber solche Dinge sind heute im christlichen Raum und es wird natürlich niemand gesagt, dass das eigentlich blankester Götzendienst und Heidentum ist und ein Aberglaube, der mit dem biblischen Glauben absolut unvereinbar ist. Sondern das wird als Ergänzung und als Belebung für das biblische Glaubensleben empfohlen. Ja, wir müssen uns vielleicht ein bisschen näher auch mit der Lehre der Mystik beschäftigen. Was lehrt sie über Gott? Was lehrt sie über den Menschen? Es ist eben ganz interessant, die Bibel sagt ja, der Mensch ist in Sünden tot und er kann Gott nicht erkennen, er ist verfinstert. Die Mystik lehrt, dass jeder Mensch angeblich einen göttlichen Funken und ein göttliches Licht in sich hat. Das heißt, eine typisch mystische Lehre, du hast Gott schon in dir, du bist eigentlich schon Gott, du weißt es nur noch nicht. Ja, das ist also so ganz typisch mystische Lehre. Im Grund lehren die Mystiker, Gott ist eigentlich alles. Der Stein ist Gott, das Holz ist Gott, die Lampe ist Gott, ich bin Gott, du bist Gott, alles sind Gott. Ja, das ist also ein extrem dämonisches, teuflisches, verdrehtes, heidnisches Gottesbild, das aber aller Mystik im Letzten zugrunde. Ja? Und diese Mystik lehrt eben, dass praktisch die ganze Schöpfung nicht ein Werk eines Schöpfergottes ist, sondern sozusagen eine Ausfaltung einer Gottheit, die sozusagen in allem drin ist. Und dann später kommt man wieder zu dieser Gottheit zurück und dann ist man wieder im Urzustand und dann ist alles ganz prima. Ja? Also das ist ein ganz, ganz falsches und völlig unbiblisches Weltbild, Schöpfungsbild, Gottesbild, das dieser Mystik zugrunde liegt. Also von Menschen wird gesagt, er ist von Natur aus gut, beziehungsweise er hat zumindest eben das Licht und das Gute permanent in sich, und zwar jeder Mensch. Ja? Aber er muss es sozusagen durch bestimmte Techniken und durch bestimmte Rituale, muss er dieses Licht vergrößern, damit er ein Erleuchteter wird. Ja, das ist so der mystische Ansatz. Ja, der biblische Ansatz ist, der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen. Er ist in der Finsternis und er kann im Grunde nur zu Gott kommen, wenn er eben Jesus Christus, den Erlöser, den Retter, im persönlichen Glauben annimmt und dadurch mit Gott versöhnt wird. Dann kann er gerettet werden und dann kann er auch Gott erkennen durch den Heiligen Geist. Anders geht es gar nicht. Ja? Der Geist Gottes muss uns erneuern, erleuchten und es kann eben nicht dadurch geschehen, dass ein vorhandenes Licht sozusagen verstärkt wird, sondern es ist ein übernatürlicher Schöpfungsvorgang, wo erst einmal dieses Licht in uns eingepflanzt werden muss, wo vorher nur Sünde und Finsternis waren. Also total entgegengesetzte Vorstellungen von dem Menschen und genauso natürlich auch von Gott. Wie gesagt, der Gott der Mystiker ist der Unpersönliche, das Alleine, die anonyme Kraft, die Leere, das Nichts. Es wird also ganz von vielen Mystikern wird gesagt, also das Höchste und das Beste, was man haben kann, ist nichts. Gar nichts. Ja? Das ist eine Frechheit. Aber das ist die Religion des Teufels. Und dieses, der heidnische Gott, ist unbeschreibbar, unerkennbar, nur spürbar. Ja? Das heißt aber, deswegen kann der Mystiker auch sagen, ja gut, ich habe Gott als Lichtgestalt gesehen, der andere sagt, ich habe ihn als finsteres Tier gesehen und da sagt der Mystiker, ist alles in Ordnung, ist alles gut, alles ist gleich wahr, alles ist gleich richtig. Ja? Du kannst die verschiedensten Dinge glauben, ja? Dem einen erscheint die Gottheit als Kali, als diese indische furchtbare Götzenfigur, die da eben auf den Leibern rumtrampelt und Köpfe um sich schmeißt, ja. Und beim anderen erscheint er eben, was weiß ich, als irgendein sanftmütiger, dickbäuchiger Buddha. Ist alles recht, ist alles in Ordnung, ist alles gleich. Ja? Ist also typisch für das mystische Weltbild. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen persönlichen Gott Und dieser Gott hat sich in Jesus Christus, er hat sich auch in dem Wort Gottes geoffenbart. Wir können ihn im Wort Gottes klar erkennen. Völlig zuverlässig, zwar nicht vollständig, das ist klar. Das kann kein Mensch, solange er nicht in der Herrlichkeit ist, aber zuverlässig in dem, was Gott von sich geoffenbart hat. Das ist ein totaler Unterschied. Ja? Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, die heidnischen Mystiker, sie sagen zum Beispiel auch, Gott ist auch böse. Gott ist auch Finsternis. Ja? Es ist alles sozusagen in Gott drin. Und das ist eben genau der Riesenunterschied, ja? Dass eben nicht diese anerkannt wird, dass die Geisteswelt ja geteilt ist in den guten Schöpfergott, den Herrn Jesus, die heiligen Engel, den Heiligen Geist auf der einen Seite und in abgefallene Engel, böse, finstere Geister auf der anderen Seite. Sondern nach dieser mystischen Vorstellung gehört also der Teufel da genauso dazu und diese ganzen bösen Engel, die gehören alle mit dazu und es ist alles letztlich eins. Und das ist teuflisch, das ist Lüge, das ist ein falscher Gott. Ganz logisch ist auch, dass die Mystiker entschieden die Erlösungslehre der Bibel ablehnen. Sie wissen nichts von einer Erlösung durch das Blut des menschgewordenen Sohnes Gottes, sondern sie glauben, dass man erlöst wird durch Erkenntnis, durch Erleuchtung. Ja, das heißt, entweder durch eine Gnosis, durch eine mentale Erkenntnis oder eben auch durch ein mystisches Erlebnis, durch ein Durchströmungserlebnis, wenn eine Kraft übereinkommt, dann ist man sozusagen errettet und gottgleich und im Vollkommenheitszustand. Ja? Also das heißt, sie sind eindeutig überall Feinde der biblischen Erlösungslehre und eben Jesus Christus als einzigen Retter und Mittler lehnen sie allesamt ab, auch die christlichen Mystiker. Ja, zum Beispiel Henry Nouwen, so ein christlicher Mystiker, und Thomas Merton, ein anderer christlicher, katholischer Mystiker, die haben beide bekannt, sie sind zutiefst überzeugt, dass auch Hindus und Buddhisten und all die anderen Islamisten, dass sie alle auch bei Gott sind und gerettet sind und dass im Grunde alle Menschen gerettet werden. Ganz egal, was sie glauben. Ja? Das ist auch logisch, denn wie gesagt, wenn die Schöpfung gar nicht von Gott getrennt ist, sondern nur ein Ausdruck von Gott ist und Gott alles wieder in sich reinholt, dann ist auch wirklich alles wieder bei Gott. Ja? Aber das ist nicht der Gott der Bibel, sondern das ist eine teuflische Fälschung. Letztlich verfolgen die Mystiker als Lebensziel genau die Parole der Schlange. Sie wollen nämlich sein wie Gott. Sie wollen einen vergotteten, gottgleichen, mit Gott verschmolzenen Zustand erreichen. Und auch da ist ganz wichtig, die Bibel lehrt ganz klar, wir haben jetzt schon als Kinder Gottes Gemeinschaft mit dem heiligen, unsichtbaren Gott im Himmel. Wir sind ein Geist mit Christus, wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber dennoch wird auch in der Herrlichkeit, auch im Vollendungszustand immer eine Trennung sein, ein Unterschied zwischen den Kindern Gottes, die dann vollendet sind, und dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und auch zu den Engeln. Es gibt einen Unterschied. Es ist nicht alles eins, sondern es wird bis in alle Ewigkeit diesen Unterschied geben. Gott wird alles in allem sein. Er wird alles durchdringen, was in der neuen Schöpfung ist, und es wird Gott gemäß sein. Aber wir können niemals davon sprechen, dass wir mit Gott verschmelzen und eins werden. Das ist ein teuflisches, falsches Ziel. Ja? Gemeinschaft ist was anderes wie Verschmelzung und Einssein. Das muss uns klar sein, denn diese Dinge werden natürlich auch in einen gewissen Nebel hineingepackt von den Mystikern, zumindest von denen, die Christen sein wollen. Ich lese mal einfach so eine mystische Erfahrung, ein Protokoll vor, was da mal ein katholischer Meditierender niedergeschrieben hat. Die Welt ist zusammengebrochen, kein Innen, kein Außen, kein Himmel, keine Erde. Ich bin nichts, keine Person, kein Mensch, nur Geist. Geist in dieser Bewegung des Schreibens, das ist es, nur das, nur der Strich und nicht mehr. Ich bin das Einzige im Himmel und auf Erden, es ist das Einzige im Himmel und auf Erden, es ist das Einzige im raumlosen Raum, überall, jederzeit, jetzt und nirgendwo, nur das. Bäume und Häuser haben keine Farben und Formen mehr, glasklar, ohne Gefühl, wunderbar, nur das Ticken der Uhr. Kein Unterschied zwischen ihr und mir, wem soll ich danken, ich bin es. Bin es, bin, nur sein. Ja, das ist Wahn. Wahnsinn. Das ist das Protokoll eines Menschen, der übergeschnappt ist, der meint, er sei jetzt Gott und sei die Welt und alles sei er. Ja? Entgrenzung, und genau das suchen im Grund die Mystiker. Ja? Das ist ein Zustand, der so etwas von einer trügerischen Täuschung ist, wo der Mensch denkt, er sei jetzt Gott und braucht niemand mehr zu danken, ist ja interessant, gell? Dass das dann die Konsequenz ist. Er hat auch natürlich dann keine moralischen Maßstäbe mehr. Was er macht, ist alles gut und richtig. Ja? Braucht auch kein Gesetz mehr befolgen. Ja? Das sind dann so Dinge, die dazu führen, dass solche erleuchteten Mystiker zum Teil einfach bedenkenlos andere schädigen und Verbrechen begehen und sagen, tja, ich darf das, ja. Ich bin ja schon der Höchste. Und das sind so Dinge, wo wir sehen, wohin das eigentlich führt, wenn man diesen teuflischen Lehren folgt. Also Mystik bedeutet im Grund ein Täuschungsmanöver, ein großes Täuschungsmanöver, das der Teufel gegen die biblischen Glaubensgrundsätze gerichtet hat. Ich möchte mal dazu aus dem Kolosserbrief etwas lesen. Da finden wir eine Warnung, die letztlich auch der Mystik gilt und die uns auch die Gefahren aufzeigt, in der diese Leute stehen, die sich der Mystik öffnen. Kolosser 2 erstmal ab Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also wenn ihr über die Mystik euch beschäftigen wollt, dann studiert mal den ganzen Kolosserbrief. Der ist voll von Lehren und Aussagen, die sehr wirkungsvoll gerade die Mystik auch beleuchten und entlarven. Es kommt daher, weil er eben auch gegen frühe Strömungen der Gnosis, dieser Erkenntnisströmung gerichtet war, die aus dem Heidentum in die Gemeinden kam. Und die Gnosis ist eigentlich sozusagen eine Spielart der Mystik. Ja? Und dann heißt es eben auch zum Beispiel in Vers 16 folgende, und es geht ganz direkt auf solche Lehren: So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Ja, da haben wir also ganz genau, was Gottes Wort hier auch in Warnung sagt vor diesen mystischen Verführungslehren. Auf der einen Seite eine Warnung vor der Askese, vor dieser betonten Kasteiung und ja, Schädigung des Leibes, einer künstlichen Einschränkung. Das hat sich zum Beispiel bei den frühen christlichen Mönchsmystikern so geäußert, dass die zum Teil wochenlang oder monatelang auf einer Säule standen und sich praktisch selber völlig kaputt gemacht haben. Da ist natürlich alles erstarrt irgendwie und verkrampft und hat Schmerz dann irgendwann, wenn man die ganze Zeit auf so einer Säule steht. Und sie haben praktisch auch kaum Nahrung zu sich genommen. Manche haben nur verschimmeltes Brot gegessen. Manche haben eben nur Wasser getrunken und haben sich also ganz bewusst einfach den Leib geschädigt und kaputt gemacht, in dem Bestreben, den Geist irgendwie für die mystische Vereinigung mit der Gottheit zu befreien. Ja? Und solche Dinge sind also auch, kommen aus dem Heidentum und sind vom Wesen her völlig heidnisch. Aber sie drangen eben da durch scheinbekehrte Heiden in die Gemeinde ein. Und da wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Eben diese heidnische Mystik kam in die römische Kirche schon ganz früh, schon im 2., 3. Jahrhundert erkennbar. Eben die ersten Merkmale waren diese Eremiten oder diese Einsiedler, die sich abgesondert haben von den normalen Menschen, die irgendwo in Höhlen hausten oder in der Wüste und die dann Visionen gesucht haben. Ja, ihr kennt vielleicht noch diese Bilder wie Hieronymus, auch so einer von diesen Einsiedlern, und der heilige Antonius, wie die dann gegen Dämonen kämpfen mussten. Ja, da gibt es so mittelalterliche Malereien, wo das ganz schrecklich ausgemalt wird. Und diese Leute meinten, sie könnten eben, indem sie die Welt fliehen und ganz weit weg sind von irgendwelchem normalen Leben, könnten sie Gott näher kommen. Und eben durch solche Meditationsübungen und durch solche Entsagungsübungen. Und aus diesen frühen Mönchsgruppen kamen dann die Mönchsorden hervor, ja, die zum Beispiel die Benediktiner, die Zisterzienser und so weiter, dann eben die Meditationstechniken verbunden haben mit verschiedenen anderen Aufgaben, die die Kirche ihnen gegeben hat. Aber das ganze Mönchtum war im Grunde nichts anderes als eine Weiterführung auch des Mönchtums, das es im Buddhismus, im Hinduismus schon vorher gegeben hatte. Ja? Das ist ja überhaupt nichts Neues. Und letztlich gehen diese ganzen mystischen Traditionen aus meiner Sicht zurück auf Babylon. Auf Babylon, diese Stadt in Ur in Chaldea, wo eben durch Nimrod auch diese finsteren Kulte und diese okkulten Strömungen begonnen haben, und eben Babylon als geistliche Macht, die Hure Babylon. Und da heißt es ja, und das wollen wir gerade nochmal in Offenbarung 17, 18 lesen, von der Hure Babylon. Ab Vers 3, Offenbarung 17, und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht oder Hurerei. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, das ist genau Mysterion im Griechischen, ja. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also hier geht es um geistliche Hurerei, und geistliche Hurerei heißt ja Abtrünnigkeit von Gott, dass man Götzen dient statt dem lebendigen Gott. Das ist geistliche Hurerei. Ja? Und darum geht es in dieser Sache, dass letztlich der Götzendienst und die Zauberei und diese ganzen Dinge letztlich ihre Wurzel in dem alten Babel hatten, in Babylon, und eben auch vollendet werden in der römischen Kirche der Hure Babylon, die am Ende eine weltweite Welteinheitsreligion bilden wird. Und diese mystischen Strömungen nehmen eben teil an dieser Welteinheitsreligion und führen Menschen hinein in diese Welteinheitsreligion. Denn nach dem Glauben der Mystiker ist ja alles eins, wie gesagt, das Bestreben der Hindus und der Islamisten und aller verschiedenen Religionen, der Zauberer, der Schamanen, zielt alles auf dasselbe und kommt alles am selben Ziel an. Ja, das ist dieses berühmte, lügenhafte Bild von dem großen Berg, wo verschiedene Leute auf verschiedenen Wegen raufgehen und an der Spitze treffen sie sich alle. Ja, das ist letztlich die Weltanschauung der Hure Babylon, der großen Welteinheitsreligion. Und das ist aber auch die Anschauung der Mystik. Deswegen hat zum Beispiel auch ein Zen-Mystiker wie Daisetsu Suzuki aus Japan anerkennend gesagt, im Grunde ist das, was zum Beispiel Ignatius von Loyola oder die katholischen Mönche bei euch in der westlichen Christenheit machen, genau dasselbe, was wir machen. Wir sind uns eins im Geist. Das stimmt leider auch. Ja? Sie sind sich eins im Geist, weil das alles der falsche Geist römischer oder heidnischer Mystik ist. Und das ist eine widergöttliche Religion. Sie umgeht den Herrn Jesus Christus als Erlöser, sie umgeht den biblischen Glauben, sie umgeht auch die Buße, die Herzensumkehr, das Brechen mit dem sündigen Eigenleben und führte ein ganz falsches religiöses System ein, wo man allmählich über Erkenntnis und Erleuchtung und viele Übungen zu Gott wird, vergottet wird. Das ist übrigens interessant, die orthodoxe Kirche lehrt die Lehre von der Theosis, von der Vergottung. Ja? Also der fromme orthodoxe Christ, der viel meditiert und oft das Herzensgebet aufsagt, der wird vergottet, er wird zu einem Gott. Das ist also genau die Lehre der Schlange. Ja? Und die Leute merken es gar nicht, dass sie da einer furchtbaren Verführung aufgesessen sind. Ich möchte dazu vielleicht auch noch einmal lesen aus 1. Timotheus 4, Vers 1 folgende. Es ist ganz interessant, wie das ausgedrückt ist und wie das auch gerade diese katholische Irrströmung eigentlich bloßstellt, in der die Verführung zum ersten Mal in der nachapostolischen Zeit aufgetreten ist. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Ja, also die Andeutung ist, denke ich, deutlich genug mit dem Verbieten zu heiraten. Das ist gemünzt auch auf diese entstehende katholische Kirche, die der Geist Gottes da vorhersah. Und da wird eben geredet, letztlich kommt es von irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen. Und die Mystiker, die begeben sich unter einen bösen Geist. Das ist nicht irgendetwas, das sind nicht psychische, psychologische Erfahrungen, sondern es sind dämonische Erlebnisse mit irreführenden Geistern, die diese Mystiker gemacht haben und die ihnen ein ekstatisches Glücksgefühl beschert haben, ähnlich wie Drogensüchtige es haben. Ähnlich wie es eben zum Beispiel heute auch ein Bhagwan-Jünger hat, wenn sein Guru ihm die Hand auf die Stirn legt. Das machen ja nicht nur die Charismatiker, ja, sondern als Shaktipat ist es auch eine Technik eben der ostasiatischen Mystiker. So eine Berührung, die die Leute in Trance und Ekstase versetzt. Ja, und dann schauen sie, genau dieselben Liebesströme, Energie durchpulst sie, sie sehen wunderschöne Farben, sie sehen Engelgestalten, im Prinzip identisch mit dem, was christliche Mystiker und Charismatiker sehen. Charismatiker und Pfingstbewegung ist übrigens eng verwandt mit der Mystik und kommt auch ein Stück aus der Mystik. Nur mal so ein paar Beispiele und Namen, ja, was eben zum Beispiel Katharina von Siena, Teresa von Avila zum Beispiel sind so bekannte Mystikerinnen, es gibt ja in der römischen Kirche sehr viele Mystikerinnen auch, ja, die zum Beispiel irgendwelche ekstatische Erlebnisse hatten, einer Hochzeit mit Jesus schon jetzt, ja, das ist Trug und Lug, ja, und das Interessante ist, die haben zum Beispiel ganz oft auch Marienerscheinungen gehabt oder haben Jesus als kleines Baby auf dem Arm von Maria gesehen oder als Blutenden am Kreuz. Und da muss man sagen, das ist ja alles Lug und Trug. Ja, das ist hoffentlich klar, weil der Herr Jesus blutet nicht mehr, er ist auch kein Baby mehr. Ja. So, wenn ihn jemand gesehen hätte, dann müsste es so gewesen sein, wie ihn eben der Apostel Johannes in Offenbarung 1 gesehen hat. Ja. Und nicht irgendwelche Dinge, die eigentlich längst gar nicht mehr Wirklichkeit sind. Und da müssen wir eben aufpassen. Die Bibel sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und das, der Jesus, den man sehen kann und der sich in Visionen zeigt, das ist nicht der echte Herr, sondern der echte Herr Jesus Christus. Ihn sehen wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir sein Wort lesen, dann offenbart er sich uns durch seinen Geist, aber nicht in Schauungen und nicht in Gefühlsaufwallungen und irgendwelchen fragwürdigen mystischen Erlebnissen. Und das ist eben diese große Gefahr, dass durch diese mystischen Erlebnisse, durch Träume, Visionen, spürbare, fühlbare Dinge, die Menschen abgelenkt werden von der Wahrheit des Wortes Gottes, von der Wahrheit des Evangeliums, von der Notwendigkeit, Buße zu tun und wirklich auf dem Weg des biblischen Glaubens eine Beziehung mit Gott und mit dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu führen. Das alles wird im Grunde durch die Mystik verleugnet. Und wenn die Mystik hineingebracht wird in die Christenheit, dann beschleunigt es den Abfall und die Umkehr, Abkehr der Christenheit in die Hure Babylon hinein. Ja, und dort sind ja die evangelischen Protestanten schon längst angekommen. Das sieht, hat ja der letzte Kirchentag wieder ziemlich deutlich gezeigt in Stuttgart, ja, was da für ein furchtbares Gemisch von verschiedensten neuheidnischen und marxistischen und sonstigen antichristlichen Dingen da auf dem Markt der Möglichkeiten gezeigt wurde. Aber die Evangelikalen sind auch ganz gewaltig auf dem Weg nach Babylon. In die Ökumene hinein, in die Einheit mit der römischen Kirche. Ihr habt es vielleicht verfolgt, was da für Liebesbezeugungen zwischen dem neuen Papst und den Führern der evangelischen Allianz ausgetauscht werden und wie man einen immer engeren Dialog und immer engere Zusammenarbeit vereinbart und beschwört. Ja, da merkt man diese ganzen Bewegungen hin auf Babylon, hin auf diese große Welteinheitsreligion, und die wird zwangsweise in irgendeiner Form mystisch sein. Weil das der große Vorteil der Mystik für den Teufel ist, es geht nicht mehr um Lehre und um Wahrheit, sondern es geht nur um eine Erleuchtungserfahrung. Ja, und das eint sozusagen über die Grenzen der verschiedenen religiösen Lehrüberzeugungen hinweg. Und das ist aber genau auch das Verderbliche, dass nämlich dann der wahre christliche Glaube beiseite geworfen wird zugunsten eines trügerischen, mystischen Erlebnisses, das uns angeblich ohne Jesus Christus, ohne Buße, ohne Glauben eins mit Gott machen wird. Und das ist die große Versuchung in der Endzeit. Ich denke, die Mystik wird noch stärker werden. Ein großer, sehr irregeführter katholischer Theologe, Karl Rahner, hat einmal gesagt, der Mensch des 21. Jahrhunderts wird Mystiker sein oder wird gar nicht sein. Oder der Christ des 21. Jahrhunderts, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja? Auf jeden Fall hat er gesagt, der Mystik gehört die Zukunft. Und in gewisser Weise hat er sicher recht, weil eben diese Irrtümer notwendig sind, um die Menschen letztlich von dem letzten Rest biblischer Wahrheit und biblischer Lehre wegzulocken und sie dann vollends in die Arme der babylonischen Verführung zu treiben. Von daher müssen wir wachsam sein, wir müssen wirklich auch Acht haben, dass wir diese ganzen Vermischungen zwischen biblischem Glauben und Mystik entschlossen zurückweisen und den Menschen auch deutlich machen, dass es zwei ganz verschiedene Wege sind, die sind nicht vereinbar. Ja, dieser Weg des Suchens von Erleuchtung und der Weg zu dem demütigen, menschgewordenen Retter Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, der unsere Schuld gesühnt hat, an den wir glauben dürfen, dem wir einfach vertrauen dürfen, unser Leben übergeben dürfen. Das sind total verschiedene Wege. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das müssen wir festhalten. Dieser letzten Zeit mit all ihren verwirrenden Strömungen. Und dann werden wir auch klar sehen, wenn wir diesen Maßstab anlegen, dass eben diese ganzen mystischen Lehren Irreführungen sind, die den Menschen letztlich auch das ewige Heil rauben werden, die so etwas glauben und so einen Weg folgen. Ja. Wir als wahre Gläubige, wir dürfen wirklich uns fernhalten von diesen Irrtümern und wir dürfen treu dem Herrn Jesus nachfolgen in dem Wissen, dass er uns ans Ziel bringen wird und niemand sonst. Und dass wir eben dieses wunderbare Ziel haben, diesen wunderbaren Segen, vielleicht lesen wir das auch nochmal aus dem ersten Johannesbrief, eben nicht die Vergottung, nicht die Verschmelzung mit Gott, sondern etwas ganz anderes wird uns da vor Augen geführt in 1. Johannes 3. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, das ist unsere Hoffnung, ein Leben in der glückseligen Gemeinschaft mit diesem herrlichen Sohn Gottes, mit dem Vater, mit dem Geist Gottes in der himmlischen Herrlichkeit. Ein Leben, das bedeutet wirkliche, vollkommene Erfüllung und Freude und Licht. aber eben niemals den Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen dem Vater und dem Kind, zwischen Gott und dem Erlösten völlig aufheben. Ja? Sondern Gemeinschaft bedeutet gerade, dass da solche einander lieben, einander erkennen, die voneinander unterschieden sind. Ja? Und diese Dinge wollen wir festhalten und diese Hoffnung wollen wir festhalten und dass wir da wirklich auch ganz entschieden diese Irrtümer zurückweisen. Vielleicht lesen wir auch noch aus dem Judasbrief. Ich denke, das ist schon genau das, was gefordert ist von uns angesichts dieser Irrtümer in Judas 3, dass wir da lesen. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Ja, der Grundlage des Glaubens ist das Wort Gottes, wie es geoffenbart wurde. Und dieses Wort ist auch der Maßstab, das uns die Irrtümer der Mystik durchschauen und erkennen lässt. Und dieses Wort ist es auch, was wir im Glauben annehmen dürfen und das uns auch die Gemeinschaft erschließt mit dem Herrn, den wir eben jetzt noch nicht sehen. Und dann werden wir auf einem gesunden Weg bleiben und werden auch in diesen endzeitlichen Irrtümern einen klaren Weg gehen können. Vielleicht noch aus dem zweiten Petrusbrief, aus dem Schluss, diese Ermahnung, die sicher auch hier am Platze ist, angesichts dieser endzeitlichen Irrtümer der Mystik. Da heißt es ja Vers 17 und 18 von 2. Petrus 3, und damit möchte ich auch schließen. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, wer kann. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich, den allein wahren Gott, und deinen geliebten Sohn erkennen durften. Dass wir uns auch erkennen durften als Sünder, die verloren sind, die von dir getrennt sind, die verfinstert waren, die Rettung brauchten. Und diese Rettung kann nicht durch irgendeine Erleuchtung kommen. Diese Errettung kommt ganz allein durch den Opfertod deines Sohnes, so wie du es in deinem Heilsratschluss geplant hast. Ach Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns Licht und Klarheit gibt, das uns auch das Verderbliche und Verkehrte der ganzen mystischen Lehren zeigt, die wir jetzt auch kurz betrachtet haben. Ach, mögest du uns doch da Unterscheidungsvermögen geben und noch vielen Gläubigen, die mit solchen Dingen heute konfrontiert werden, dass sie einfach das Verkehrte, die verführerische Stimme der Schlange durchschauen und dass sie doch bewusst auf dem wahren Weg des Glaubens gehen. Nicht schauen ist heute das, was uns aufgetragen ist, sondern im Vertrauen auf den unsichtbaren Gott, auf den unsichtbaren Herrn Jesus Christus unseren Weg gehen, im Vertrauen auf dein Wort, durch das du dich geoffenbart hast. Vater, stärke uns auf diesem Weg, bewahre uns auf diesem Weg und gib uns Licht durch dein Wort, dass wir einfach diese verschiedenen Verführungsströmungen klar durchschauen und uns davon fernhalten können. Gib du Gnade, besonders auch für viele junge Christen, für viele, die einfach da noch nicht durchschauen, und warne sie und hilf ihnen, die Wahrheit zu erkennen. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe jetzt mal ein paar so Broschüren mitgebracht. Ich habe dieses Thema Mystik, ich habe mal angefangen, da ein ausführliches Buch drüber zu schreiben, bin da leider noch nicht ans Ende gekommen und musste andere Dinge vorziehen. Aber eine kurze Broschüre habe ich mal dazu geschrieben. Die ist da drüben kostenlos erhältlich, kann man gerne mitnehmen, wo dieses Thema einfach noch etwas ausführlicher behandelt wird, als es hier in diesem Vortrag möglich ist. Meditation und Mystik für Christen, die neue Spiritualität verführt die Evangelikalen. Nur der Hinweis da an dem Tisch, könnt ihr euch das holen.